Guten Morgen, liebe EGW Biel-Gemeinde. Ich freue mich sehr, euch eine Botschaft zu geben, heute Morgen. Ein bisschen spezielle Art und Weise. Aber ich hoffe, dass ihr gleich das mitnehmen könnt, was ihr hättet mitnehmen können, wenn ihr hier im Saal vom EGW Biel gewesen wärt. Wir sind auch in dieser Serie Live on Stage. Wir haben auch heute wieder zu diesem Thema Predigt. Und zwar in dieser Serie «Leben verschenken», wo wir ja schon seit ein paar Wochen jetzt dran sind, geht es heute speziell um einen Bereich von diesem Leben verschenken, und zwar Leben verschenken an Menschen aus anderen Kulturen. Kulturen, Sprachen, Hintergründe und so weiter. Es ist nicht ganz Zufall, dass ich hier stehe. Wir haben mit meiner Familie zusammen über 20 Jahre in Afrika gelebt, sind eigentlich mehr als die Hälfte von unserem Leben unterwegs gewesen mit Menschen aus anderen Kulturen. Auch jetzt in Biel, wir sind jetzt knapp 4 Jahre zurück in der Schweiz, sind wir relativ stark engagiert mit Migranten, mit Menschen aus anderen Kulturen. Darum stehe ich wahrscheinlich jetzt heute vor euch und nicht jemand anderes. Unser Gott, ein Gott von allen Völkern. Ich werde in dem ersten Teil dieser Predigt ein bisschen auf biblische Grundlagen eingehen und dann im zweiten Teil mehr ein bisschen praktisch sein, praktische Tipps weitergeben, wie das ganz konkret aussehen könnte. Unser Gott, ein Gott von allen Nationen, ich glaube, ein Grundberuf von jedem Menschen, finden wir im 1. Mose 12, wo Gott zum Abraham sagt: Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein und in ihm soll ich alle Familien der Welt gesegnet sein. Mit anderen Worten, Gott will dir gut tun. Gott will dich segnen. Gott will dich erfüllen mit seinem Segen. Er will dich so sehr erfüllen mit seinem Segen, dass der überfließt. Der Becher läuft über zu deinen Nachbarn, deiner Familie, deinem Umfeld. Aber eben, er hört nicht dort auf. Er geht weiter zu allen Familien von der ganzen Welt. Gott hat die Verheißung im Abraham geschenkt, 1. Mose 12, und nachher viermal wiederholt, allein im ersten Buch Mose. Also wenn Gott etwas sagt und nachher im gleichen Buch viermal wiederholt, dann ist das ist ihm sehr wichtig. Das ist ihm sehr wichtig, dass alle Familien der Welt gesegnet werden durch das Segen, das du persönlich überkommst. Es ist wie ein roter Faden im Alten Testament. Gott möge uns segnen und seine Herrlichkeit möge gehen zu den Enden der Welt. Ihr findet das in vielen Psalmen, ihr findet es in Jesaja, ihr findet es auch unter anderem in der Einweihung vom Tempel. Jesus ist gekommen und erstaunlicherweise, oder eben nicht erstaunlicherweise, das Neue Testament fängt genau mit dem gleichen Thema wieder an. Matthäus 1,1, der Eröffnungsvers vom Neuen Testament, Jesus, der Sohn Abrahams. Mit anderen Worten, jetzt geht's los. Oder? Jetzt kommt die Erfüllung von der Verheißung, von dem Segen für die Nationen, für alle Familien von dieser Welt. Und Jesus hat gesagt: Ja, schön, wir haben hier Schafe in meinem Stall, aber ich habe noch Schafe in einem anderen Stall. Andere Schafe, die anders aussehen, anders schmecken, an anderen Ort sein, die möchte ich auch gerne finden, die möchte ich auch gerne integrieren in diesem Stall. Und natürlich hat er der geredet von den Heiden, die integriert werden in die jüdisch Gläubigen. Aber er redet auch zu uns heute, also jetzt ein bisschen im Bild geredet. Wir haben hier einen schönen EGW-Stall, oder? Es ist schön hier, wir kennen alle Schöpfe, wir kennen alle, es ist warm, es ist schön, es ist gut. Und jetzt sagt Jesus: Hey, das ist super, dass ihr den Stall habt, aber ich habe noch andere Schöpfe, die sind nicht in diesem Stall, die sind außerhalb, die kommen vielleicht auch nicht unbedingt in diesen Stall. Und die müssen wir rausgehen, suchen. Und die brauchen einen anderen Ansatz, die brauchen eine andere Art Arbeit. Aber Jesus hat genau das gleiche Herz für die anderen Schöfli aus einem anderen Stall. Interessant ist die allerletzte Worte, die Jesus gesagt hat, bevor er aufgefahren ist in den Himmel. Apostelgeschichte 1,9, da lesen wir, dass Jesus emporgehoben worden ist in den Himmel. Also sind Apostelgeschichte 1,8, die letzten Worte von Jesus, so quasi sein Vermächtnis an seine Gemeinde. Und ich stelle mir so ein bisschen vor, wie Jesus so ein bisschen schon am Gehen ist, so halb in der Luft, oder? Und sieht noch seine Jünger und sagt: Hey, übrigens, meine allerletzten Worte, so das Wichtigste, so Schlussbucke, was ich euch noch mitteilen möchte, ist: Ich gebe euch Kraft Gottes. Und im Griechischen steht auch geschrieben: Ich gebe euch Dynamis, wo bei uns Dynamit, das Wort Dynamit geht. Also mit anderen Worten sagt Jesus: Übrigens, bevor ich gehe, ich gebe euch die Dynamit von Gott. Das ist vielleicht ein bisschen mächtig, was uns da Jesus verspricht. Ich gebe euch die Dynamit von Gott, also etwas Stärkeres, gibt es nicht mehr. Also der Dynamit von Gott, der kann jede Tür zersprengen, der kann sogar die Alpen zersprengen, was muss sein, für den Weg zu bahnen für sein Evangelium. Und dann sagt er, hey, der Dynamit von Gott, den ihr überkommt, der auf euch wird kommen, der ist nicht für euch bestimmt. Der Dynamit von Gott, der soll durch euch durchfließen auf Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Mit anderen Worten, wer der Dynamit von Gott empfiehlt, der wird natürlicherweise automatisch rausgehen in sein Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt oder in unserem Kontext ausgedrückt, der wird hier in Biel in seinem Jerusalem tätig sein, der wird aber auch in seinem Judäa im Kanton Bern tätig sein, der wird auf Samaria gehen, also sogar auf Zürich, sogar auf Genf wird er gehen und eben zu anderen Kulturen bis ans Ende der Welt. Alle Familien von dieser Welt werden in diesem Reichen vom Dynamit Gottes eingeschlossen sein. Gott hat das vorgesehen, Jesus hat das uns versprochen und vor allem hat Gott auch die grosse Endvision schon im Blick gehabt, Offenbarung 5,9, wo alle Nationen, alle Völker, alle Sprachen, alle Stämme werden vor dem Thron Gottes stehen und ihn anbeten. Jesus hat das Schöfli in allen Ställen dieser Welt und will es integrieren in seine Gemeinde. Die Frage ist, sehen wir die anderen Schöfe? Ja, hier ist ein Symbolbild. Ich hoffe, ihr seht es auf eurem Screen. Die anderen Schöfe sehen wir. Es ist ein Bild, das sehr zu mir redet. Es hat so ein bisschen verschiedene Dynamiken auf diesem Bild. Zum Beispiel habt ihr hier eine Kapelle. Ihr habt hier Bahngleise, die direkt im Nord hergehen. Und ihr habt hier so einen Strom von Flüchtlingen, die irgendwo unterwegs sind in einer ungewissen Zukunft. Und das Bild redet zu mir, weil ich sehe die Dynamiken auch in unserem Land, in der Schweiz, ich sehe mal da die Gleise, die so ein bisschen typisch Schweizer versinnbildlichen, gerade aus, auf ein Ziel, effizient, keine Zeit für alles, hopp drauf los, nicht links und rechts, Zeit ist Geld. Wir haben eine Kapelle, und das ist ganz gut, würde ich sehen, ich weiß nicht, ob ihr es gut seht, da hat es hier ein Gitter vor dem kleinen Türchen. Also die Kapelle ist grundsätzlich zu und selbst wenn sie offen wäre, wäre sie so klein, dass die anderen Schöfe vom anderen Stall gar nicht Platz hätte in diesem Stall. Die könnte gar nicht reinkommen. Also was für mich so ein bisschen rauskommt in diesem Bild, haben wir Zeit oder sehen wir es gar nicht und selbst wenn wir Zeit hätte, haben wir Platz. Also jetzt noch 50 Afrikaner, Afghanen, Iraner plötzlich hier am Sonntagmorgen in Gottesdienst würde ich kommen. Wie würden wir reagieren? Hätten wir Platz auf einmal? Hätten wir Freude? Würde sie ein bisschen Durcheinander bringen und plötzlich würde es ein bisschen anders gehen in unserem Stall? Was würde das wirklich auslösen in uns? Und dann sehe ich eben die Migranten ein bisschen zwischen, oder? Zwischen einer schnellen, unbekannten Schweiz, eben gelesen, und zwischen einer Kirche, die sie auch nicht recht wissen. Was können sie mit dem anfangen? Was bedeutet das? Und das ist ein Symbolbild. Ich glaube, ihr könnt alle etwas mit dem anfangen. Jetzt sind wir hier in Biel. Ich bin Biennois. Wir sind stolz darauf, Bieler zu sein, hoffe ich. Unsere Stadt, wir haben ungefähr 56'000 Einwohner mit der Agglo, ungefähr 120'000. Wir sind die grösste zweisprachige Stadt der Schweiz. Jetzt, was viele nicht wissen, in unserer Stadt hat es 140 gesprochene Muttersprachen. Also wir haben 140 Nationen in unserer kleinen Stadt. 30% Ausländer, wir haben 10% Muslime. Das ist der grösste Anteil in allen Städten der Schweiz. In Sachen Muslime haben wir hier bei uns in Biel. Wir haben 12 Moscheen, die häufig sprachlich ethnisch getrennt sind. Wir haben aber abgesehen von den Schweizer, Deutschschweizer und frankophonen Gemeinden in Biel, haben wir auch 20 internationale Gemeinden in Biel. Gerade vor ein paar Wochen ist eine Gemeinde eingezogen bei unserem Büro, neben unserem Büro in Biel. Ich sehe gerne die Tür, es sind so 15, 20 Leute, die sich versammeln. Es ist eine von den kleinen internationalen Gemeinden. Von denen gibt es ungefähr 20 in unserer Stadt aus dem Kongo, Kamerun, Tamilen, Eritreer und so weiter. Wir haben auch diese Art Kirchen in unserer Stadt. Das heisst, wir haben ein wunderschönes Gemisch in Biel. Wir haben eine Vielfalt, wir haben ein Mosaik. Und ich finde es einfach toll, ich finde es faszinierend, fantastisch, in dieser Stadt dürfen zu leben und Licht und Salz sein für die Menschen hier. Jetzt sagen nicht nur mehr, wir sind in Biennois, weil andere Menschen, die das auch sagen, die viel in den Medien sind. Wir haben zum Beispiel Imam Abu Ramadan, den kennt ihr von nicht all. Wir haben auch den Nicola Blanco, Abu Ammar Abdullah, der Präsident vom Islamischen Zentralrat Schweiz. Auch diese Männer wohnen bei uns in Biel. Und die sind eben häufig in den Medien, manchmal ein bisschen negativ in den Medien. Und die schüren viel Angst. Viele Menschen, wenn sie die hören, sehen, dann kommt zuerst mal Angst, Bedrohung. Und dann vergessen wir manchmal, dass das nur so ein paar wenige Menschen sind in unserer Stadt. Und die anderen Tausende von Migranten sind eher die Art von Migranten, die irgendwo aus einer verzweifelten Situation rausgekommen sind, vielleicht übergeschwommen sind auf Europa, aus wirtschaftlicher Not, aus einer Katastrophe, aus einem Krieg, aus einer Dürre, was immer, aus einer grossen Notsituation her sie kommen und einfach mal Hilfe wollen. Und zwar häufig auf jeder Ebene von ihrem Leben. Sei das geistlich, sei das seelisch, sei das körperlich, in jeder Beziehung von ihrem Leben. Mit welchen Augen sehen wir diese Leute? Ich habe hier so eine Tabelle, die so ein zwei Extreme zeigen. Weil so, vor allem jetzt in Bezug auf Muslime gibt es viele Menschen, die zuerst mal Gräben sehen. Gräben, Mauern, gefährliche Nachfolger von Bin Laden, reissende Wölfe finden Bedrohung. Und das schürt eben die Angst. Dann gibt es andere, die sehen Brücken, Risse in den Mauern, liebenswerte Kindismen, das verlorene Schaf, Opfer vom Wind und vor allem eine Gelegenheit für das Königreich Gottes. Jeder von uns steht irgendwo auf dieser Tabelle hier. Entweder ganz links oder ganz rechts oder irgendwo in der Mitte. Ich werde euch heute Morgen Mut machen. Seid nicht ganz links, seid aber auch nicht ganz rechts, weder politisch, noch auf dieser Tabelle hier, seid irgendwo ein bisschen in der Mitte. Wenn du ganz links bist, also nur Gräben und Mauern, nur Finden und Betreuung siehst, dann wirst du nie auf die Menschen zugehen können. Wenn du ganz rechts bist, dann siehst du nur noch Brücken und nur noch Risse in den Mauern, dann ist alles so ein bisschen wischiwaschi, ist alles das Gleiche. Und beide Extreme sind gefährlich. Wir haben in unserem Dienst in Afrika die ersten 7 Jahre mit einer muslimischen Familie zusammengewohnt. Im gleichen Hof habe ich alltags das gleiche Essen gegessen, aus ihrem Teil das gleiche Essen gegessen. Und ich dann gemerkt habe, dass sie Menschen wie du und ich, das sind ganz normale Leute. Und dann habe ich gemerkt, mehr und mehr, da gibt es ganz viele Brücken, da gibt es ganz viele Risse in den Mauern, ganz viele Gelegenheiten für das Königreich Gottes. Und das hat uns geprägt für den Rest von unserem Leben. Und vor allem im Blick auf Muslime. Viele Christen sehen vor allem die Mauer, die Mauerheit vor euch, dann seht ihr den Menschen gar nicht mehr. Die Mauer so hoch ist, seht ihr nur noch die Mauer und nicht der Mensch, der hinten dran ist. Hey, habt ihr gewusst, dass Jesus 108 Mal im Koran erwähnt wird? Habt ihr gewusst, dass im Koran 36 messianische Wahrheiten stehen? Habt ihr gewusst, dass jeder Moslem nur dann Moslem sein kann, wenn er Jesus als Prophet anerkennt? Also wir haben massenweise Brücken, wir haben massenweise Risse in den Mauern. Ich könnte den ganzen Tag weiter erzählen über das. Die Zeit ist ein bisschen beschränkt. Aber ich will euch einfach Mut machen. Seht die Brücken, seht die Risse in den Mauern. Und vor allem seht, dass die Muslime sind nicht, wie sie finden, sie sind Opfer von unserem Find. Und darum, wenn ihr kämpfen wollt, bekämpfe doch den wahren Find und nicht die Muslime, die Opfer sind von diesem Find. Und klar, wir haben ein gewisses Mass an Bedrohung, wir haben aber sehr viele Gelegenheiten, das Königreich Gottes zu leben und weiterzugeben. Ich glaube, dass die vielen Migranten irgendwie Teil sind von Gottes Lebensplan. Ich nenne das die sichtbare, unsichtbare Hand Gottes, die irgendwo führt, irgendwo leitet, manchmal durch Schmerz, manchmal durch Verlust, durch, weil nachher noch etwas Besseres kommt. Und wenn wir als Gemeinde Jesu in Liebe und Dienstbereitschaft mit diesen Menschen unterwegs sind, dann werden plötzlich die Rettungsböckchen im Wasser zu Dolphinen im Wasser. Wenn die Liebe, der Faktor Liebe da ist und die Dienstbereitschaft da ist, dann werden wir auch sehen, wie Menschen verändert werden. Und das ist eben Teil von Gottes Lebensplan für sie, aber auch für uns. Es gibt Christen aus dem EGW Biel, die den Schritt gewagt haben, auf die Migranten, auf die Muslime zuzugehen in unserer Stadt. Und wenn wir jetzt einen normalen Gottesdienst hätten, dann würde ich jetzt mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen und viele von den 10 Leuten fragen, wie bist du mit Migranten unterwegs? Es gibt zum Beispiel hier im EGW Biel gibt's Leute, die sind mit Deutsch mit der Bibel unterwegs, die ganz einfach mit Migranten auf Deutsch ihre Bibel lesen. Das ist gut fürs Deutsch, ist aber auch gut für die Verkündigung vom Evangelium. Das geht Hand in Hand. Es gibt aus dem EGW, es gibt Teenager hier im EGW Biel, die einfach mit anderen Migranten-Teenagern und Kindern spielen. Einfach unterwegs sein und so Bekanntschaften, Freundschaften schließen. Es gibt junge Frauen im EGW Biel, die ganz bewusst und absichtlich mit migranten jungen Frauen eine Beziehung leben. Sei das zusammen schlöfeln, sei das zusammen mal essen, sei das aber auch zusammen in der Bibel lesen. Es gibt auch einen jungen Mann, der jetzt aber doch neben mir steht. Und darum kann ich doch einen von den Leuten, die im EGW Biel so mit Migranten unterwegs sind, kann ich doch direkt fragen. Dan kennt ihr ja alle. Dan, mit wem wohnst du zusammen in deinem Zimmer?
Genau, ich teile das Zimmer mit dem Elia. Das ist ein junger Afghan, wo wir zusammen in Molzgas mit ihm unterwegs sein. Einerseits eben ich im Zimmer, aber als ganze Molzgas können wir mit ihm zusammenleben und Umgang mit Migranten gemeinsam lernen.
Aber Dan, ist das nicht gefährlich? Das ist doch Afghan, also der kann doch jederzeit das Messer zücken und hast du da keine Angst?
Es gibt keinen lieberen Menschen als der Elia. Es unglaublich cool, mit ihm zu unterwegs sein. Einfach, ja, diese Menschen so wie du und ich. Das ist wirklich, wenn ich sogar noch liebe. Und es macht einfach mega Spass, mit ihm zu reden, mit ihm unterwegs zu sein. Einfach unsere Herzen teilen. Und ja, es ist überhaupt nicht gefährlich.
Super. Also würdest du es jemandem auch empfehlen, so auf Migranten zuzugehen?
Ja, voll. Es ist etwas, was mein Leben mega bereichert. Plötzlich können andere Kulturen kennenlernen, anders denken. Wir waren gestern am Abend eingeladen an einem Fest und dort haben wir auch über das geredet, über die verschiedenen Kulturen. Und das war für mich etwas mega Spannendes gewesen, so auch die Kultur von ihm, die halt leicht anders ist, können zu kennenlernen und auch mega die Schönheiten sehen von dieser Kultur.
Super, merci vielmals Dan, mach weiter so und ich hoffe, dass noch viele andere auch die Schritte machen auf Migranten zu. Es gibt noch andere Beispiele, die man könnte hier aufzeigen könnte, wie wir sind. Ein anderer junger Mann, der einfach mit Migranten geht schuten, der Beziehung lebt und nachher mit ihnen betet und so einfach auch mit ihnen unterwegs ist. Jetzt könnt ihr natürlich die Frage stellen, bringt dir das überhaupt etwas? Und ich möchte euch jetzt zwei, drei Geschichten erzählen, die wir hier in Biel erlebt haben. Zum Beispiel ist hier eine junge Familie, die aus Afghanistan gekommen ist. Die haben immer unsere Treffs. Wir haben alle zwei Wochen Treffs, Haupttreffs in Farsi, in Biel. Und die sind immer gekommen. Und vor vier Wochen, also genau heute vor vier Wochen, hat die Frau gesagt, hey, jetzt will ich mal mit dir reden. Und dann gesagt, ja klar, dann sind wir noch da geblieben und alle anderen sind so gegangen gewesen, wir konnten mit ihr ein Gespräch haben. Und dann hat sie gesagt, hey, ich bin im Islam aufgewachsen, ich bin in der Koranschule, habe den Koran gelesen, ich bin gerne in der Moschee gewesen. Und was man mir beigebracht hat, schon als Kind, ist, wenn du die Finde siehst, leg ihn um, wenn du kannst. Und die redet immer von Gottes Versöhnung und Gottes Liebe, Gottes Vergebung. Das ist das, was ich will. Dann hat sie ihr Leben Jesus übergeben, gerade jetzt vor vier Wochen hier in Biel. Oder ein anderes Beispiel, wir hatten eine Familie, die über anderthalb Jahre immer gekommen ist, an die Treffs. Und eines Tages haben wir Galater 5 durchgenommen. Wir machen immer so Entdecker-Bibelstudium, wo sie selber entdecken, was Gott zu ihnen sagen will. Und dann hat ein Mann die Stelle gelesen, Früchte vom Fleisch, Früchte vom Geist. Dann liest er so die Früchte vom Geist, Liebe, Freude, Frieden, Geduld und so weiter. Und sagt, das Leben, das ist das, was ich schon mein Leben lang mit ihm noch gesehen habe. Und am gleichen Abend hat er sein Leben Jesus geschenkt, zusammen mit seiner Frau. Und letzten Sommer haben sie dürfen taufen in unserem See hier in Biel. Oder das Beispiel von der Fatima, die aus dem Iran auf abenteuerlichsten Wegen auf Griechenland gekommen ist. Und dort hat sie einfach die Liebe, die Gastfreundschaft, die Freundlichkeit von Christen erlebt. Nach ein paar Wochen ist sie weitergezogen nach Kreuzlingen. Dort auch wieder einfach die Liebe und die Freundlichkeit von Christen dürfen erleben. Dann ist sie versetzt worden auf die Kamla. Auch dort genau gleich wieder auf Christen gestossen. Schon nach ein paar Wochen sind sie zu uns nachher in die Treffs gekommen, auf Biel. Und nach ein paar Wochen hat sie schon um Taufe gefragt. Und im Taufgespräch habe ich die Frage gestellt, hey, warum hast du dir überhaupt taufen lassen? Und dann hat sie gesagt, weisst du, als ich in Griechenland war, waren die Christen so gut zu mir. Und das Kreuzlingen waren die Christen so gut zu mir. Und das Kamla, genau das Gleiche. Und die Christen, die Jesus nachfolgen, so gut sind, wie gut muss der erste ihre Jesus sein? Auch ich will ihm nachfolgen. Und ein paar Monate später haben wir auch sie dürfen taufen, hier in Biel. Ihr seht, es macht Spass, mit so Migranten unterwegs zu sein. Kommen alle so leicht zum Glauben? Nein. Ist es immer einfach und schnell? Nein. Gibt es manchmal schwierige Übungen mit Widerstand? Absolut. Es gehört einfach alles dazu. Kämpfe, Freude, das Leid, mit den Flüchtlingen rennen, mit den Flüchtlingen beten, aber dann auch die Momente, wo wir erleben, wie gewisse zum Glauben kommen. Gut, ich weiß nicht gut, dass es das Bild sieht, aber ich habe zwei, drei Szenen mitgenommen. Das ist so ein Bild von unserem Treffen in Biel. Das ist ein Bild von einer der Dolphinen, die wir hatten. Hier ein Bild von Grenchen. Wir haben übrigens an drei Orten dieser Treffs. Alle zwei Wochen am Freitag in Biel, alle zwei Donnerstag in Grenchen und alle zwei Wochen in Kamla. Es gibt drei von den Treffs in Farsi, unserer Region hier. Leben verschenken. Wir haben mehrmals dürfen leben, aber so Dolphinen. Hier ist meine rechte Hand von Biel, der Abdullah aus Afghanistan, als ihre Dolphin. Und es ist wichtig, dass nachher nach der Dolphin, sie kommen mit der EMB zusammen, dass sie nachher relativ viel Verantwortung übernehmen. Wir im November 17 Dolphin, im Oktober 18, einfach der nächste. Iraner nachher dürfen taufen. Also es ist wichtig, dass sie selber, die sogenannten Einheimischen, in Leidenschaft hineinwachsen und Verantwortung können übernehmen. Was heisst das für uns? Wie könnte das weitergehen für uns? Ich werde euch noch eine Geschichte erzählen, und zwar das mal aus dem Berner Jura. Da ist eine Flüchtlingsfrau, eine Kurdin, im Kopftuch, alleine auf dem Bänkchen gehockt in einem Park im Jura. Und eine Christin aus dem Jura ist per Zufall in den Park hineingegangen. Und sie hat das innere Stimmli gehört. Hat das auch schon mal gehört, das innere Stimmli? Was auch gesagt hat, jetzt hock jetzt mal neben die Frau. Und sie hat nicht wollen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dann ist sie den anderen Weg gegangen. Und hat die innere Stimmli gesagt, jetzt tu doch nicht so blöd, jetzt hock einfach her. Und dann hat sie tatsächlich gefolgt, ist zu einer Kurdin gehockt. Natürlich hatte sie eine Sprachbarriere, Kulturbarriere und so weiter. Sie konnte nicht viel reden. Und trotzdem haben sie doch nicht mehr austauscht. Und etwa sechs Monate später hat sich die Kurdin bei der Christin gemeldet. Die kennen wir persönlich übrigens beide. Und hat eine Beziehung angefangen. Und kurz darauf hat die Frau ihr Leben an Jesus geschenkt. Ihr Mann ist zum Glauben gekommen. Der Bruder von der Frau ist zum Glauben gekommen. Und seine Frau auch. Also zwei ganze Familien haben angefangen, Jesus nachzufolgen, nur weil eine normale Christin den Mut hatte, auf das innere Stimmchen zu hören und aufs Bänkchen zu hückeln, da hat eine Frau im Kopftuch. Und das Beispiel ermutigt mich sehr, fordert mich auch raus, ein kleiner Schritt. Jetzt habt ihr ein bisschen aufgepasst auf die paar Geschichten, die Zeugnisse, die ich jetzt gerade erzählt habe. In Kern von diesen Geschichten ist eine grosse theologische Debatte vorgekommen. In Kern ist Argumentation und Führer und Hinweise mit Argumenten von Leuten zu hören. Stichsprache, nein. Was war der Schlüssel? Den ersten Schritt machen, auf sie zugehen, lächeln, Liebe zeigen, dienen. Und so kommen die Muslime zum Glauben. Bet für sie, fangen wir heute an. Mach doch mal einen Besuch bei so einer Person. Oder lass mal so eine Person zu dir ein. Du wirst überrascht sein, was alles rauskommt. Und nachher, wenn du so mitten unterwegs bist und den ersten Schritt gemacht hast, auf dem Bänkchen mal hücklich neben so einer Person, dann initiier ein geistliches Gespräch. Und das ist bei den Muslimen ganz einfach. Viel einfacher als bei den Schweizer. Wisst ihr warum? Jeder Muslim glaubt an Gott. Wenn er das definiert, wenn er das sieht, das ist ein anderes Thema, das wir uns anders mal behandeln. Aber er glaubt an Gott. Er glaubt an einen Schöpfergott. Und er glaubt, wie ich gesagt habe, an Jesus. Und es ist ganz interessant, wir haben ja in Äthiopien während 8 Jahre gearbeitet und haben dort das Vorrecht gehabt, mit messianischen Bewegungen zu Jesus her zu arbeiten. Es ist ganz etwas Interessantes, um jetzt auch in der Welt darauf einzugehen, aber es gibt tatsächlich in der islamischen Welt messianische Bewegungen zu Jesus her. Und da habe ich ab und zu Schulungen und so ein bisschen gefragt, wer von euch hat schon mal Jesus gesehen? Und manchmal sind 9 von 10 Hängen hochgegangen. 9 von 10 können sagen, irgendwann ist mir Jesus begegnet, in einem Traum, in einer Vision. Und es kommt so häufig vor, dass wenn ich mit Muslimen unterwegs bin, stelle ich häufig die Frage, hast du mal den Besuch gehabt von einem lächelnden Mann in Weiss? Vielleicht eine geheimnisvolle Gestalt, die ins Leben reingekommen ist. Und vielfach haben sie tatsächlich irgendeinen vagen Traum gehabt, der irgendwie auf den Jesus hergedeutet hat. Und wenn das passiert ist, hast du ein ganz einfaches geistliches Gespräch mit dieser Person. Oder das Angebot vom göttlichen Sagen. Einfach sagen, hey Fatima, hey Abdullah, darf ich dich segnen im Namen des Messias? Dann werde ich sehen, die allermeisten Muslime sind sehr offen für das. Oder aber die Leute zu einem Videoclip oder ein Event. Wenn du die Beziehung mal geschaffen hast, bring sie mal vorbei, zu Grenchen, zu Kamland, zu Biel, wir haben die Treffs, wir machen den Rest. Bring sie einfach bis Freund, bett für sie und dann bringen sie an die Events. Oder eben live on stage, wie wir gerade noch werden sehen. Du kannst auch Mitarbeiter oder Mitarbeiterin werden in den Initiativen zu Biel. Es gibt ganz verschiedene Sachen zu Biel, zum Beispiel sozial-diakonisch. Der Dan zum Beispiel ist mit dem Soleil unterwegs, der Aufgabenhilfe, in Kinderarbeit, dort kann man einsteigen. Wir haben Deutschkurs, Französischkurs, könnt jederzeit einsteigen dort. Oder eben evangelistisch, wir suchen immer Mitarbeiter, wie unseren Hope treffen, sei das Fahrdienst, sei Seelsorge, sei Snacks zubereiten oder ganz einfach abwaschen. Wir suchen Mitarbeiter in allen Bereichen. Da wir ja jetzt sehr viel Zeit haben, und nicht anders tun in der ganzen Sonne, dann denke ich jetzt noch die nächsten 3 Stunden auch noch, für 30 konkrete Tipps zu geben, wie ihr mit Muslimen könnt unterwegs sein. Seid ihr alle ready? Nein, Spass beiseite. Es ist ein kleines Clip von ungefähr 3-4 Minuten, wo ich einfach ganz konkret und praktisch 30 Tipps weitergebe. Und das tun wir jetzt ganz kurz abspielen.
Vielleicht bist du in Europa aufgewachsen und du triffst Menschen, die im Orient aufgewachsen sind und jetzt deine Nachbarn sind. Da gibt es leicht kulturelle Missverständnisse. In diesem Video siehst du 30 kulturelle Tipps, damit man sich besser versteht. Es sind jedoch keine Gesetze. Jeder Mensch lebt seinen Glauben anders, streng oder liberal. Jeder hat seine Kultur und du musst sehen, was zu deiner Situation passt. Fangen wir an.
Wenn du eingeladen wirst, dann zieh bitte an der Wohnungstür deine Schuhe aus.
Als Gastgeschenk kannst du besonders bei Muslimen Nüsse, Pistazien und Tee mitbringen, aber kein Alkohol oder Süßigkeiten mit Gelatine.
Eine Person des gleichen Geschlechts darfst du herzlich umarmen und begrüßen. Vermeide aber den Körperkontakt mit einer Person des anderen Geschlechts. Als Begrüßung genügt dann zum Beispiel ein einfaches Kopfnicken. Außer, dir wird die Hand zuerst gereicht.
Benutze zur Begrüßung und zum Essen nur die rechte Hand. Die linke Hand gilt als unrein. Das gilt leider auch für Linkshänder. Außer wenn man mit Gabel und Messer isst.
Setz dich zu einer Person deines Geschlechts als Mann zu einem Mann, als Frau neben eine Frau. Überhaupt solltest du dich als Frau, aber auch als Mann möglichst bedeckt kleiden. Vermeide hautenge Kleidung, kurze Röcke oder einen zu tiefen Ausschnitt.
Begrüße zuerst die Älteren, sie werden besonders geehrt. Putz deine Nase nicht laut, geh lieber auf die Toilette.
Sei nicht irritiert, wenn der Fernseher anbleibt und die Kinder laut sind. Das gehört dazu.
Zeig nicht mit der Fußsohle auf eine Person. Grundsätzlich gilt, wenn du einer anderen Meinung als dein Gast bist, sag es nur sehr indirekt. Einen Fehler bitte nicht sofort und höchstens indirekt ansprechen. Am besten über einen Vermittler. Es gilt als sehr verletzend, im Beisein von anderen kritisiert zu werden.
Übrigens, du ehrst eine Person mehr, indem du sie zu Hause auch unangemeldet besuchst, als dass du zu deiner Wohnung einlädst.
Wenn du aber jemanden einlädst, dann beachte. Pünktlichkeit wird ganz unterschiedlich verstanden. Im Orient sind eine halbe Stunde bis zu 2 Stunden Verspätung noch in Ordnung, je nachdem aus welchem Land du kommst. Vielmehr kann es als unhöflich verstanden werden, genau zu der verabredeten Uhrzeit zu kommen.
Viele Muslime halten Hunde für unrein. Wenn du einen Hund hast, sollte er nicht dabei sein.
Wenn dein Gast westliche Kulturen wenig kennt, dann erklär ihm bitte, was du tun wirst. Bei vielen orientalischen Familien wird erst ein Getränk, dann etwas zu essen und am Ende Obst serviert. Wenn du sofort Obst servierst, könnte sich dein Gast denken,
ich glaube, die wollen, dass ich gehe. Frage deinen Gast immer wieder, ob er etwas zu trinken oder essen möchte. In vielen Kulturen muss man 3-mal ablehnen, bevor man eine Einladung annehmen darf. Wenn du nur einmal fragst, könnte dein Gast denken,
eigentlich will ich denen gar keine Umstände bereiten. Koche das, was du gut kochen kannst und koche viel davon. Probier am Anfang aber nicht etwas aus ihrer Heimat zu kochen. Bete ruhig vor dem Essen. Glauben wird respektiert, doch tu es nicht nur, damit du dafür gesehen wirst. Du kannst ruhig davor fragen, ob du vor dem Essen beten darfst. Und dann habt ihr gleich ein gutes Gesprächsthema.
Worüber du sprechen kannst? Neutrale Themen am Anfang sind zum Beispiel das Heimatland, die Familie, die Arbeit oder du kannst dir auch ihre Bilder zeigen lassen.
Bei Flüchtlingen frage lieber erstmal nicht, warum oder wie sie gekommen sind. Sie könnten sich leicht kontrolliert fühlen. Kritisiere am Anfang der Beziehung nicht Mohammed, den Koran oder die Politik ihres Landes und so weiter. Vielleicht kannst du ein Gespräch gewinnen, aber du wirst die Person verlieren.
Wenn ihr über die westliche Christenheit sprecht, dann mache klar, dass auch du darüber traurig bist, wie wenige wirklich Jesus nachfolgen.
Es wird sehr geschätzt, wenn du einen Gast segnest oder für eine persönliche Not um Gottes Hilfe bittest. Direkt an Ort und Stelle.
Lege die Bibel oder den Koran nicht auf den Boden. Behandle sie als etwas Wertvolles.
Viele sind frustriert, weil sie Probleme mit der Sprache und Verständigung haben. Du kannst helfen, wenn du mit zu den Behörden gehst oder die Briefe von Behörden erklärst. Wenn der Gast dich um etwas bittet und du willst Nein sagen, sag es indirekt. Erkläre, warum es nicht geht. Ein einfaches Nein ohne Begründung kann verletzend sein.
Nimm dir den Nachmittag Zeit für deinen Besucher. Gastfreundschaft wird hoch geschätzt. Wenn der Gast gehen will, dann bitte ihn noch ein wenig zu bleiben. Das ist ein Höflichkeitsritual.
Keine Angst vor Fehlern. Dein Besucher wird diese Fehler großzügig übergehen. Die Sprache der Liebe ist entscheidend. Du musst nicht alles richtig machen.
Gut, wie machen wir weiter? Was ist unsere Haltung? Ist Maria statt Scharia so ein bisschen sicher nicht oder sicher abwehrend? Das ist eine Möglichkeit. Oder eben, für das Beispiel vom Bänkchen zurückzukommen, tun wir uns möglichst weit weg von dem Afghan, von der Kurdin her setzen und möglichst skeptisch auf den außerirdischen Klon hier her schauen. Oder tun wir ein bisschen näher herrücken. Oder eben, die Person hier, der junge, flotte Mann, oder freundlich aussehend, der ehrlich sagt, hey, eigentlich sehne ich mich nach einer Umarmung. Aber ich tue mich schwer drin, mich angepasst auszudrücken. Und ich möchte euch Mut machen. Schaut nicht auf die Fotos schauen oder in den Medien sehen, die eben solche Fotos sind, sondern schaut hinter die Fassade schauen. Schaut das schreiende, verzweifelte Herz schauen, das nach Hoffnung schreit, das nach Freundschaft, nach einer Umarmung schreit. Und dann geht auf die Musik zu. Hat ein Muslim, wenn er nicht auf dem Bild, wo Frau auf einen Mann zugeht, so. Aber grundsätzlich, hat ein Muslim, tut sein Herzen, tut sein Lieben, tut auf sie zugehen. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch sagen, eben Life on Stage. Wir haben auch im Life on Stage die Komponenten Migranten oder eben Leute aus anderen Kulturen. Und auf das werde ich jetzt einfach noch hinweisen, also als ganz praktische Art und Weise, wie man mit Migranten unterwegs sein kann. Ich möchte euch ermutigen, wir haben jetzt schon mehrere Wochen von diesem Thema VIP geredet. Warum nicht einen von euren VIP als Migrant einschliessen? Wir haben ja von 3 geredet, wir können auch einen 4. nehmen, einfach noch einen Migrant dazu, so als Töpfchen auf dem I. Oder einer von den 3. Und fängt an zu beten für die Leute, baut eine Beziehung auf mit den Leuten. Am besten ab heute, weil diese Kulturen sind sehr beziehungsorientierte Kulturen. Die werden nicht einfach kommen wegen einem Flyer, also ein Event, sei es ein Hope oder ein Live on Stage, sondern die werden kommen, weil du eine Beziehung angefangen hast zu bauen mit ihnen. Also fang heute an, es lohnt sich, es braucht Zeit, dass du dann wirklich ready seid im November. Wir haben auch einen Workshop in der EMB, und zwar 2-mal, am 3. September und am 12. September. Wenn ihr eben mehr wollt wissen über die Art, wie mit Muslimen umgehen, wie auf sie zugehen, wie das Gespräch führen und so weiter, dann komme ich doch am 3. und 12. September in die EMB als Vorbereitung auf Live on Stage. Übrigens ist der 2. Tag, also der Samstag, 12. September, ist der Day for Family und werden dann also Teil hat in der EMB und Teil hat direkt mit Muslimen auf der Strasse, wieder zurückkommen, auswerten, beten und so weiter. Und nachher lädt Muslime ein zu einem von diesen Öben von Life on Stage. Wir werden während dem Life on Stage simultan Übersetzungen haben in ganz vielen Sprachen und eben unter anderem auch in ihre Sprachen, wie zum Beispiel Arabisch oder Farsi und vielleicht, wenn wir Übersetzer finden, auch sogar Kurdisch und noch andere Sprachen. Gut. Ich werde euch Mut machen, tut das umsetzen und fällt doch nicht im November an, fällt doch nächste Woche an. Tut einfach mal schauen, wo sind die Migranten, im Bahnhof, im Zug, auf dem Bänkchen, im Stadtpark und tut den ersten Schritt machen. Glaubt mir, der erste Schritt ist der schwierigste. Wenn ihr den gemacht habt, der zweite geht schon fast von selber. Möge euch Gott segnen. Amen.